Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit.
I have a message. We've come to take our government back.
Der große Jubel der Republikaner, sie sind wieder da. Präsident Obama übernimmt die Verantwortung für das demokratische Debakel.
Over the last 2 years we've made progress. But clearly too many Americans haven't felt that progress yet. And they told us that yesterday. And as president, I take responsibility for that.
Die Wahlen in den USA in unserem Schwerpunkt. Weitere Themen? Wachstumsschub. Der Schweizer Grossverteiler Coop übernimmt die Trans-Gourmet-Gruppe. Offene Fragen in Irak. Wer steckt hinter der blutigen Jagd auf Christen? Und Machtposition ist weiblich, jedenfalls ein bisschen. In Italien wird eine Frau Chefin der großen Gewerkschaft CGIL. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zurück auf Feld 1. Die Demokraten stehen wieder dort, wo sie vor der Zeit von Obama waren. Sämtliche Gewinne sind weg, mindestens 61 Sitze im Repräsentantenhaus und damit die Mehrheit und 6 Sitze im Senat. Peter Völkerli in Washington, Präsident Barack Obama übernimmt die Verantwortung, haben wir eben gehört. Was will er denn anders machen in den nächsten 2 Jahren?
Also Barack Obama wirkte sehr ernst, so ernst, wie ich ihn noch nie gehört habe. Aber er sagt, er bedauert nicht, was er gemacht hat. Es war das Richtige, was wir gemacht haben. Er sei bereit zu Kompromissen, wo es möglich sind, aber die wichtigen Reformen würden nicht zurückgedreht.
War das Wahlresultat denn jetzt ein Votum gegen seine Demokraten oder für die Republikaner?
Es war vor allem ein Votum gegen Präsident Obama und damit auch gegen die Demokraten. Obama stand zwar auf keinem Wahlzettel, aber die Wähler haben über seine Politik abgestimmt. Sie sind entweder gegen ihn oder sind nicht wählen gegangen. Es war weniger ein Votum für die Republikaner. Barack Obama hat eigentlich 2 große Fehler gemacht im Sommer 2009. Er hat gedacht, die Finanzkrise sei vorbei und damit auch die Wirtschaftskrise. Das war nicht der Fall. Die Arbeitslosigkeit blieb hoch. Und er hat zu spät auf die Proteste gegen die Gesundheitsreform im Sommer 2009 reagiert.
Wir kommen ausführlich auf die Wahlen in den USA zurück. Doch zuerst hat jetzt Raphael von Matt die anderen Nachrichten des Tages.
In Genf muss der größte Wirtschaftsprozess der letzten Jahre neu beginnen. Das Gerichtsverfahren zum Debakel der Genfer Kantonalbank. Die Verteidigung hatte Beschwerde gegen den Präsidenten des Strafgerichts erhoben, weil dieser die Geschworenen nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt habe. Die Verteidigung kritisierte, es habe außergewöhnlich viele Kantonsbeamte unter den Geschworenen. Diese seien nicht objektiv, da der Kanton mit 2,5 Milliarden Franken den größten Schaden beim Kantonalbankdebakel trage. Das Genfer Kantonsgericht kommt nun zum Schluss, das Auswahlverfahren sei nicht richtig gelaufen. Der Präsident des Strafgerichts muss in den Ausstand treten. Der Neustart des Verfahrens könnte bedeuten, dass ein Teil der Anklagepunkte verjährt. In Bern hat der Bundesrat seine erste ordentliche Sitzung mit den beiden neuen Mitgliedern Simonetta Sommaruga und Johann Schneider-Ammann abgehalten. Große Geschäfte wurden nicht verabschiedet, wie Sprecher André Simonazzi sagte. Der Bundesrat wolle aber noch vor Ende Jahr über eine Neugliederung der Departemente sprechen. Kein Thema gewesen seien kritische Äußerungen von Bundesrätin Micheline Galmiret am SP-Parteitag zur Departementsverteilung. Die Schweiz darf im laufenden Jahr mit einem noch größeren Budgetüberschuss rechnen als bisher angenommen. Man gehe nun von einem Überschuss von 1,4 Milliarden Franken aus, teilt das Finanzdepartement mit. Budgetiert worden war letztes Jahr ein Defizit von 2 Milliarden. Als Gründe werden Mehreinnahmen und Sparmaßnahmen genannt. Die Wirtschaft habe sich besser entwickelt als erwartet. Die SBB hat ihre Lokomotivführer während Jahren zu lange arbeiten lassen und damit den Gesamtarbeitsvertrag verletzt. Dies hat ein Schiedsgericht entschieden und damit dem Verband der Lokomotivführer und der Gewerkschaft des Verkehrspersonals Recht gegeben. Künftig muss die SBB die Mehrarbeit als Überzeit entschädigen, wenn sie Ende Jahr mehr als 75 Stunden beträgt. Die SBB hatte Personalmangel geltend gemacht. Nach ihren Angaben wurden seit 2009 rund 300 zusätzliche Lokomotivführer angestellt. Weitere sollen folgen. Wenn eine Krankheit starken Einfluss auf die Leistung oder das Verhalten eines Angestellten hat, muss sie im Arbeitszeugnis erwähnt werden. Das hat das Bundesgericht in einem Fall entschieden, der die Gewerkschaft Sina betrifft. Die Gewerkschaft wollte im Arbeitszeugnis erwähnen, dass ein Mitarbeiter wegen gesundheitlicher Probleme längere Zeit arbeitsunfähig war. Ohne einen solchen Hinweis könne ein falscher Eindruck über den Umfang der erworbenen Berufserfahrung entstehen, befand das Gericht. Keine Bemerkung enthalten darf ein Arbeitszeugnis zu geheilten Krankheiten, welche die Leistung nicht beeinträchtigen. Auf das nächste Jahr übernimmt der Schweizer Grossverteiler Coop den Gastro-Grosshändler Transgourmet zu 100%. Zu Transgourmet gehören die Prodega und die Grova-Läden. Transgourmet ist derzeit ein Gemeinschaftsunternehmen von Coop und dem deutschen Grossverteiler Rewe. Der Konzern ist in verschiedenen Ländern tätig und erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von rund 8 Milliarden Franken. Mit der vollständigen Übernahme gewinnt Coop 21.000 Mitarbeiter dazu. Britische Richter sollen künftig weniger Möglichkeiten haben, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verfolgen, die im Ausland verübt wurden. Dies hat Außenminister William Hague in einem Besuch in Israel angekündigt. Die Gesetzesreform werde aber einige Zeit brauchen, sagte Hague. Bisher können britische Richter ausländische Persönlichkeiten verhaften lassen, wenn Anklagen wegen solchen Verbrechen vorliegen. Dies war etwa Chiles verstorbenem Ex-Diktator Augusto Pinochet passiert. Im letzten Monat hatte Israels Vizepremier Dan Meridor eine Reise nach Großbritannien abgesagt. Er hatte befürchtet eine Verhaftung, weil Israel im Mai mit Gewalt gegen Hilfsschiffe für Gaza vorgegangen war. In Indonesien haben die Behörden die Gefahrenzone um den Vulkan Merapi erweitert und weitere Evakuierungen angeordnet, dies nach einem erneuten starken Ausbruch. Innerhalb eines Umkreises von 15 Kilometern dürfen sich nun keine Menschen mehr aufhalten. Bisher sind rund 70.000 Menschen evakuiert worden. Allerdings werden die Anweisungen der Behörden teilweise ignoriert. So kehren Bauern in ihre Dörfer zurück, um ihr Vieh zu versorgen. Vergangene Woche waren beim ersten Ausbruch des Vulkans mindestens 38 Menschen im heißen Ascheregen umgekommen. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.513 Punkten. Das ist ein Minus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.166 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.37,25 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,75 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag ist es im Norden erst bewölkt und stellenweise ist Regen möglich. Am Nachmittag gibt es vor allem im Mittelland wieder mehr Sonne. Am Jura und in der Nordwestschweiz ist es auch am Nachmittag noch oft bewölkt. In den Alpen und im Süden scheint trotz Schleierwolken oft die Sonne. Die Temperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf rund 16 Grad. Am Freitag lockern sich auch im Norden der Schweiz die Wolken und die Nebelfelder auf. Es wird überall sonnig. Es bleibt sehr mild mit Temperaturen um 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle und mit unserem Schwerpunkt zu den amerikanischen Wahlen. Die harte Landung aus luftiger Höhe. Wir analysieren die Niederlage von Präsident Obama und seinen Demokraten und fragen nach der Zukunft, die Amerika bevorsteht. Weitere Themen später in der Sendung. Die US-Notenbank wird wohl die Geldpolitik noch stärker lockern. Coop wird vom Groß zum noch größer Verteiler. Iraks große Unbekannte, wer ist Al-Qaida? Und Italien nicht nur oben ohne. Frauen in wichtigen Positionen, Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast. Das Abonnement dazu gibt's unter drs.ch. Es war eine angekündigte Niederlage. Die Demokraten von Barack Obama haben bei den Midterm-Wahlen drastische Verluste erlitten. Die Republikaner hingegen feiern einen erdrutschartigen Sieg im Repräsentantenhaus und legten auch im Senat zu. Vor einer Stunde nahm auch Barack Obama Stellung dazu. Zunächst jetzt aber der Wahltag in Tönen von unserem Korrespondenten Peter Vögerli.
Damit das klar ist, sagte John Boehner, der neue republikanische Präsident des Repräsentantenhauses, die wahren Sieger sind.
Let me just say this. It's clear tonight who the winners really are. And that's the American people.
Die Wähler seien die Sieger. Die Wähler haben allerdings sowohl 2008 als auch jetzt 2010 einen enormen Schwenk gemacht von einem Lager ins andere. John Boehner löst die Demokratin Nancy Pelosi im Präsidentschaftsamt des Repräsentantenhauses ab. Pelosi, die zusammen mit Präsident Obama und dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat Harry Reid die Reizfigur der Konservativen war. Harry Reid atmete denn auch höher und sichtbar auf, als klar war, dass wenigstens er das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Tea Party-Kandidatin Sharon Angle gewonnen hatte. Er habe einige harte Sträuße in seinem Leben ausgefochten, sei es als Jugendlicher auf der Straße, sei es als Amateurboxer oder im Senat.
You see, I've been in some pretty tough fights in my day. They've been in the street, then in a boxing ring, and they've been in the United States Senate. But I have to admit, this has been one of the toughest.
Aber dieses Rennen sei eines der härtesten gewesen. Sehr selbstbewusst äußerte sich Rand Paul, der in Kentucky für die Tea Party den wahrscheinlich wichtigsten Senatssitz erobert hat.
But tonight there's a Tea Party tidal wave and we're sending a message to them.
Heute hat die Tea Party Flutwelle die politische Landkarte Amerikas erreicht, erklärte Paul selbstbewusst. Doch was für das Repräsentantenhaus zutraf, konnten die Tea Party Kandidaten bei der Senatswahl nicht erfüllen. Und schließlich bewies der neue Präsident des Repräsentantenhauses, John Boehner, dass er nahe am Wasser gebaut hat. Er musste mit den Tränen kämpfen, als er in seiner Siegesrede darauf verwies, wie er ganz unten angefangen und sich ganz nach oben gearbeitet habe.
I put myself through school, working every rotten job there was.
Die New York Times allerdings hielt Boehner außergewöhnlich enge Verbindungen zur Lobbyindustrie vor.
Peter Vögeli aus Washington und zugeschaltet jetzt hier nach Bern. Peter Vögeli, wer hat denn diese Zwischenwahlen letztendlich entschieden?
Ich glaube, wichtig ist, dass die untere weiße Mittelklasse, also die klassischen Clinton-Wähler, die sogenannten Blue-Collar-Wähler, die sind wegen der Wirtschaft übergelaufen zu den Republikanern und das hat zwei Folgen. Zum einen sind sie nicht mehr im Obama-Lager und zum anderen gibt es auch weniger konservative Demokraten nun im Kongress, die sind weniger geworden. Das heißt, die verbliebenen Demokraten sind liberaler, das heißt, die Gegensätze sind größer geworden. Dann sind die Frauen auch wegen der Wirtschaft übergelaufen. Die Unabhängigen sind ebenfalls zu den Republikanern übergelaufen und haben auch die Tea Party favorisiert. Die Jungen sind nach wie vor Fan von Obama, aber sie sind in viel geringerer Zahl als 2008 wählen gegangen.
Sie sind übergelaufen, sagen Sie. Was haben denn die Republikaner denen zu bieten?
Sie haben dieselben alten Rezepte zu bieten. Weniger Staat, weniger Steuern, mehr Markt. Und die Tea Party, die bietet diesen Leuten eine Heimat. Man hat Angst vor der Wirtschaftskrise, Angst vor der Globalisierung. Und es wird beschwört, zurück zu den Wurzeln, zurück zur Verfassung. Also die alten Rezepte plus Heimat.
Gemessen an den doch sehr hohen Erwartungen und Hoffnungen der Tea Party, kann diese erzkonservative Gruppierung mit dem jetzigen Resultat zufrieden sein? Die Rede war vorhin von Flutwelle in Ihrem Beitrag, aber alles haben Sie ja nicht erreicht.
Ich glaube ja, der Effekt der Tea Party ist zweischneidig. Sie haben nicht alles erreicht. Das Resultat im Repräsentantenhaus ist sehr erfolgreich, denn die Tea Party hat die Wähler mobilisiert und elektrisiert. Aber im Senat, wie Sie gesagt haben, ist es weniger erfolgreich. Die Tea Party hat sogar geschadet, weil einzelne Kandidaten einfach unwählbar waren. Und deshalb kann eigentlich am meisten zufrieden sein das republikanische Establishment. Einerseits haben die Republikaner massiv gewonnen. Andererseits haben die extremsten Tea Party-Kandidaten den Einzug in den Senat verpasst.
Und eine Niederlage einstecken musste die Tea Party ja zum Beispiel in Nevada und dort ist unser Korrespondent Max Ackermann. Harry Reid, der Mehrheitsführer im Senat, konnte seine Wiederwahl feiern nach dem härtesten Kampf seines Lebens, wie er vorhin selbst gesagt hat. Wie hat es der Demokrat auf den letzten Drücker hin quasi noch geschafft gegen die Tea Party?
Harry Reid hatte eben einen natürlichen Vorsprung, das vergisst man gerne. Es gibt in Nevada deutlich mehr eingeschriebene Demokraten als Republikaner und offensichtlich hat am Schluss die Mobilisierung dieser Basis gut gespielt. Auch die Mobilisierung der Latinos, der starken spanischsprachigen Minderheit, die großmehrheitlich Demokraten wählen. Reid hat auch Erfahrung mit harten Wahlkämpfen. Er wurde nie in seiner Karriere bequem gewählt. Es war auch so schon sehr viel knapper als gestern, da hat ihn wohl seine eigene Erinnerung etwas getäuscht. Entscheidend aber war wohl, dass die Mehrheit der Wähler am Ende für den Kopf und gegen den Bauch entschieden hat, für den zwar nicht sehr beliebten, aber eben einflussreichen Senator, der Geld und Jobs nach Nevada bringt, und gegen die Neueinsteigerin, die ziemlich abenteuerliche Politvorstellungen hat und in Washington wohl isoliert und wirkungslos geblieben wäre.
Max Ackermann, Sie haben von den Hoffnungen auf die Republikaner berichtet, gestern am Wahltag aus Nevada. Herrscht dort jetzt Katerstimmung?
Ja, bei den Tea Party-Anhängern herrscht wirklich Katerstimmung. Die sind sehr enttäuscht. Sie hatten sich gewaltig eingesetzt für Sharon Engel. Und die Tea Party hat auch extrem viel Geld aufgewendet für die Engel-Kampagne. Allein im letzten Quartal über 14 Millionen Dollar. Damit wurde aus der allseits belächelten Überraschungskandidatin eine ernsthafte Rivalin für Harry Reid. Und als es dann doch nicht ganz reichte, waren viele Leute schwer enttäuscht, entsetzt, zum Teil auch wütend. Und für sie ist es ein schwacher Trost, dass die Republikaner landesweit stark zugelegt haben. Diese Leute verstehen sich eben als dritte Kraft, halten oft von den etablierten Republikanern ebenso wenig wie von den Demokraten. Also diese Leute müssen diese Niederlage erst noch verkraften.
Es waren ja tatsächlich unglaubliche Summen im Wahlkampf. Für Aufsehen gesorgt hatte da beispielsweise die Republikanerin Meg Whitman, die über 140 Millionen Dollar aufgewendet haben soll, um Gouverneurin von Kalifornien zu werden. Sie wurde jetzt nicht gewählt. Geld ist also doch nicht entscheidend.
Ich weiß nicht, ob es nicht entscheidend ist. Ich denke, generell ist viel Geld zu haben schon wichtig im Wahlkampf. Aber es ist auffallend, dass jene Kandidaten oder in diesem Fall eben hauptsächlich Kandidatinnen mit den aberwitzigsten Wahlkampfbudgets, dass die allesamt verloren haben. Sie haben Meg Whitman erwähnt, auch Carly Fiorina in Kalifornien, Linda McMahon in Connecticut. All diese Frauen wollten sich Politposten kaufen wie andere reiche Leute, Rennpferde oder Fußballclubs. Das hat wohl schon einige Wähler abgestoßen. Aber eben viel Geld, das schadet sicher nicht. Im Gegenteil, Geld wird immer wichtiger, besonders seit dem Urteil des obersten Gerichtes, dass Wahlspenden von Firmen und Institutionen in praktisch unbeschränkter Höhe zulässt. Die Summen in diesem Wahlkampf, die waren zwar enorm, aber 2012 werden sie noch einmal gewaltig steigen, das kann man jetzt schon sagen.
Wenn wir uns diese ganze Region, diesen ganzen Südwesten von Amerika anschauen, dort wird jetzt einiges umgewälzt. Dort hatten die Demokraten ja 2008 zugelegt, zum Beispiel in Colorado. Ist das jetzt alles wieder futsch?
Ja, das ist ziemlich alles wieder weg und das ist für mich wirklich die wichtigste Entwicklung dieses Wahlganges. Also im Südwesten, auch in den Rocky Mountain Staaten, ist alles wieder wie vorher. In Arizona zum Beispiel verlieren die Demokraten sicher 2, vielleicht am Schluss gar 4 ihrer bisherigen 5 Sitze im Unterhaus. In Nevada, Colorado und New Mexico verlieren sie ebenfalls einen Drittel ihrer Mandate, dazu in New Mexico auch den Gouverneursposten, auch in Texas und Kalifornien haben die Demokraten eher verloren. Dabei war doch so viel die Rede von den Western Democrats, die nun endgültig ins Lager der Demokraten gekippt seien. Doch endgültig, das hieß in diesem Falle gerade mal 2 Jahre.
Was sind denn das für Personen, diese Wechselwähler?
Es sind hier im Westen Leute, die sich sehr stark als Föderalisten verstehen, die auf ihre persönliche Freiheit pochen, die empfindlich reagieren auf Einmischung von außen. Es sind Leute, die meist eher sozial-konservativ sind, gegen Abtreibung sind zum Beispiel, skeptisch gegenüber der Schwulenehe. Aber sie haben nichts gegen Gewerkschaften. Viele sind für liberalere Drogengesetze. Der Grundsatz Leben und Leben lassen, das ist für diese Leute wichtig. Und sie hatten sich von den Republikanern nicht mehr vertreten gefühlt, aber sie sind jetzt auch von den Demokraten enttäuscht und sie haben massenhaft Tea Party-Leute gewählt. Ob das nun definitiv ist, das muss ich weisen. Ich glaube eher nicht. Die Demokraten, die haben sicher gute Chancen auf eine erneute Korrektur bei nächster Gelegenheit. Ganz einfach, weil dieser Landesteil tendenziell immer jünger und immer farbiger wird. Das sind eigentlich Wählergruppen, die eher Demokraten bevorzugen.
Besten Dank, Max Ackermann in Nevada. Zurück nach Washington zu Peter Vögeli. Schauen wir nach vorn. Die nächsten 2 Jahre wird das Regieren jetzt deutlich schwieriger für Obama mit einem republikanischen Kongress. Eine ähnliche Ausgangslage hatten wir ja 1994 bei der Niederlage unter Bill Clinton. Gab es denn damals den Stillstand?
Nein, es gab keinen Stillstand, denn Bill Clinton hat sich als sehr flexibel erwiesen. Er hat einerseits
versucht, mit den Republikanern in gewissen Bereichen zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite hat er natürlich der Öffentlichkeit gesagt, also ich würde gerne, aber die Republikaner wollen nicht. Und die Konfrontationsstrategie der Republikaner ist zum Teil wirklich gescheitert. Jetzt im Fall von Obama ist das Resultat ähnlich, eine verheerende Niederlage, aber die Ausgangslage ist etwas unterschiedlich. Clinton hatte sich bereits als Sanierer profiliert. Er hat ein riesiges Budgetdefizit von Bush Senior geerbt. Ganz anders Obama. Er hatte einen anderen Ansatz. Er hat massiv Geld ausgegeben, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wir haben jetzt schon die ersten Töne von Boehner und Obama gehört und man muss jetzt wirklich ein bisschen auf die Signale warten von beiden Seiten und schauen, ob die sich auf eine gemeinsame politische Tonlage einigen können.
Andererseits ist die Polarisierung jetzt doch auch stärker vorhanden als 1994. Die hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Das spricht wieder eher für die Blockade.
Das spricht für die Blockade. Eben die Demokraten im Repräsentantenhaus sind liberaler geworden und die Republikaner sind konservativer geworden. Das spricht tatsächlich für eine Blockade und überhaupt das ganze Gefüge, wie es sich jetzt präsentiert, das scheint schon sehr kompliziert zu sein.
Welche Rolle übernehmen denn nun die Republikaner im Kongress? Die sind ja so ein bisschen im Sandwich zwischen den Demokraten und den Mitgliedern der Tea Party, die sich offenbar total verweigern wollen.
Ja, also auch die Tea Party-Vertreter sind ja Republikaner und als Republikaner gewählt worden. Was man sagen kann, ich denke, die Republikaner im Repräsentantenhaus werden durch den Einfluss der Tea Party konservativer sein als bisher. Im Senat ist ihr Einfluss beschränkt und die Republikaner werden versuchen, sie auch einzubinden. Und die extremsten Tea Party-Kandidaten im Senat, die haben den Sprung ja nicht geschafft.
Und wenn wir das alles jetzt auf die Sachpolitik übersetzen, dann sind wohl die großen Rettungspakete vorerst vorbei.
Die sind wahrscheinlich vorbei, aber vielleicht wären sie gerade jetzt nötig. Denn das Konjunkturprogramm von Obama, das kam ja zum Beispiel teilweise den Bundesstaaten zugute, die sich nicht einfach verschulden können. Das Konjunkturprogramm hat bewirkt, dass Beamte oder Lehrer, Feuerwehrleute nicht entlassen werden könnten. Dieses Geld ist jetzt aufgebraucht. Das heißt, es wäre tatsächlich vielleicht jetzt nötiger als zuvor und das Geld ist nicht mehr vorhanden. Aber Konjunkturpakete, das ist ziemlich sicher für die nächsten Jahre vorbei.
Wie sieht's aus mit der Klimapolitik? Liegt die auch auf Eis?
Die liegt auch auf Eis, vor allem ein umfassendes Klimaschutzgesetz, wie es Präsident Obama versprochen hat, das ist für die nächsten zwei Jahre tot. Aber in kleineren Schritten sind durchaus Fortschritte denkbar. Zumindest hat Obama in seiner Rede angedeutet, dass er auf diesem Feld zu Kompromissen und gemeinsamen Schritten bereit wäre.
Mit dem heutigen Tag beginnen quasi die Wahlen 2012. Jetzt haben wir es mit dieser gut organisierten, gut finanzierten Tea Party zu tun. Wie wichtig sind diese Leute für diese nächsten Wahlen?
Ich denke, sie werden sehr wichtig sein, wie auch bei diesen Wahlen. Und die große Frage ist dann, was macht die Galionsfigur Sarah Palin? Welche Rolle spielt sie? In diesen Midterm-Elections gestern Nacht hat sie eine Rolle als Königsmacherin gespielt. Sie hat durch ihre Unterstützung sehr viele Kandidaten in diese Posten gehievt. Und was man hört von Experten, Sarah Palin ist sehr beliebt, man hört ihr gerne zu, aber eine Mehrheit scheint doch nach wie vor skeptisch, ob sie auch die richtige Präsidentin wäre. Das heißt, die Tea Party spielt eine ähnliche Rolle und Sarah Palin, wir wissen es natürlich nicht, vielleicht die Königsmacherin.
Informationen und Einschätzungen aus Washington von Peter Vögeli. Ein ausführliches Dossier zur Wahl in den USA hat auch unsere Online-Redaktion zusammengestellt unter drs.ch. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Iraks blutiger Woche, Italiens mächtigen Frauen und Ben Bernankes Entscheid zur US-Geldpolitik. Zuerst aber zum Thema Schweizer Grossverteiler. Coop expandiert. Heute gab der Basler Detailhändler bekannt, die Transgourmet-Gruppe von Rewe ganz zu übernehmen. Damit wird das Unternehmen international und dringt weiter in den Gastro-Grosshandel vor. Umsatzmäßig überholt Coop jetzt Migros. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Für Coop-Chef Hans-Ueli Losli ist klar, die Übernahme von Transgourmet ist strategisch entscheidend.
Wir haben im Detailhandel eigentlich wenig Wachstumschancen, weil erstens das Preisniveau in der Schweiz sinkt, Dadurch haben sie weniger Franken in der Kasse, aber sie haben die gleiche oder mehr Arbeit, wenn sie mehr Menge bewegen.
Hingegen intakt seien die Wachstumschancen im Großhandel, und zwar sowohl im In- als auch im Ausland. In der Tat, Cash & Carry Bodega, die Coop jetzt schon besitzt, wächst pro Jahr zwischen 2-3%, mehr als doppelt so schnell wie der gesättigte Detailhandel. Transgourmet ist in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in osteuropäischen Ländern tätig, und zwar mit En-Gros-Märkten und Lieferdiensten für Restaurants, Kantinen, Spitäler und Bäckereien. Die Transgourmet-Übernahme wurde bereits vor 5 Jahren vorbereitet, als Coop die Bodega und die Hovec übernahm und zusammen mit der deutschen Rewe-Gruppe die Transgourmet gründete. Mit Erfolg.
Wir haben gesehen, das ist so artverwandt. Keine fremde Industrie. Wir kennen Lebensmittel, wir wissen, wie das funktioniert. Es ist eine andere Art zu verkaufen, aber nicht ein total komplett anderes Geschäft. Und das war Grund genug, hier das zu tun.
Gegenüber Migros hat Coop nun 2 entscheidende Vorteile. Migros ist mit seinen wenigen Auslandsfilialen international kaum tätig. Ebenso nicht im wachsenden Gastronomiegeschäft, denn die Migros besitzt nur einen Minderheitsanteil am Bodega-Konkurrenten Cash & Carry Angern. Die Migros hat mit dem heutigen Tag zwar keine schlechten Zukunftsaussichten, sie bleibt in der Schweiz auch weiterhin die Nummer 1. Doch Coop hat seine Wettbewerbsfähigkeit mit der Übernahme von Transgourmet massiv verbessert. Zu dieser Machtverschiebung möchte Migros auf Anfrage von Schweizer Radio DRS hin keine Stellung nehmen. Der Ärger in der Migros-Chefetage dürfte aber groß sein, denn vor 5 Jahren interessierte sich auch die Migros für die Bodega als Weg in den Gastro-Großhandel. Coop-Chef Losle war in den Verhandlungen aber schneller. Eine große Expansion birgt auch immer Gefahren. Coop hat nun die alleinige Verantwortung für zusätzlich 22.000 Mitarbeiter, die 8 Milliarden Franken Umsatz generieren. Coop-Chef Hans-Ole Losle blickt dieser Bürde aber locker entgegen.
Also so gesehen, wandernd leere Jahre hinter uns. Wir wissen, was wir jetzt tun, weil wir das alles schon kennen. Und so gesehen, große Chance für die Gruppe.
Coop-Chef Losle sieht dann auch nur Vorteile im Vorhaben, nicht nur Detail, sondern auch Großhändler zu sein.
Also es gibt Vorteile im Bereich der Logistik. Das zweite ist, es hat im Bereich der Know-how-Geschichte natürlich viel für unsere Leute aus der Coop in der neuen Gruppe. Es hat drittens, weil eben der Außerhauskonsum steigt, oder, hat es Wachstumschancen, die es im Detailhandel nicht in dieser selben Art gibt. Und trotzdem ist das Geschäft verwandt miteinander.
Der wichtigste Vorteil liegt wohl in der gemeinsamen Logistik. Und das heißt, Kosten sparen, Preise senken, konkurrenzfähig bleiben. Über den Kaufpreis schweigen sich Coop und Rewe aus. Nicht aber über den Verkaufsgrund. Rewe konzentriere sich auf den Detailhandel und den Touristikbereich, heißt es am Konzernsitz in Köln. Denn es sei auf die Dauer zu komplex, sowohl im Detail als auch im Großhandel zu sein. Coop sieht dies hingegen anders. Die Diversifikation mache eben gerade Sinn, weil Gastronomie und Detailhandel immer mehr verschmelzen würden. Ein Beispiel dafür sei das lukrative Geschäft mit Takeaway-Speisen und Convenience-Food. Und den Beweis, dass man sowohl im Detail wie auch im Großhandel erfolgreich sein kann, liefert die deutsche Metro-Gruppe, die seit Jahrzehnten zweigleisig fährt.
Philipp Erath. Der Denkzettel für Obama hat die Finanzmärkte ziemlich kalt gelassen. Wesentlich genauer schauen die Börsianer heute Abend auf die US-Notenbank Fed. Deren Chef Ben Bernanke hat soeben eine weitere Lockerung der Geldpolitik verkündet. Die Fed wird bis Mitte nächstes Jahr 600 Milliarden Dollar Staatsanleihen ankaufen. Das heißt, sie wirft erneut die Gelddruckmaschine an und ignoriert damit die Warnung vor neuen Spekulationsblasen. Thomas Obere.
Nach der Krise geht es mit der US-Konjunktur zwar aufwärts, aber viel zu langsam. Die US-Notenbank Fed will deswegen ihre Geldpolitik weiter lockern, um mit billigem Geld die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, sagt Ökonomieprofessor Helmut Siegmann von der Universität Frankfurt.
Die amerikanische Wirtschaft ist in einer schwierigen Situation und die Fed möchte natürlich alles tun, damit die Arbeitslosigkeit in den USA deutlich, deutlich sinkt.
Das Mittel der Fed dazu ist das sogenannte Quantitative Easing, wie es im Fachjargon heißt, also quantitative Lockerung. Vereinfacht könnte man auch sagen, die US-Notenbank druckt frisches Geld. Damit will sie Staatsanleihen aufkaufen. Bereits 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, hat die Fed dafür mehr als 1.700 Milliarden Dollar eingesetzt. Jetzt sollen noch einmal Hunderte von Milliarden in den Geldkreislauf gepumpt werden. Doch viele Amerikanerinnen und Amerikaner zweifeln an der Wirtschaftsstrategie von FED-Chef Ben Bernanke. Auch Ökonom Siegmann ist von den FED-Ideen nicht überzeugt.
Im Grunde genommen sind diese Maßnahmen schon Akte der Verzweiflung, weil die traditionellen Instrumente der Geldpolitik nicht mehr die Effekte haben, die man gerne herbeiführen möchte.
Traditionell würde eine Notenbank nämlich an der Zinsschraube drehen. Doch in den USA funktioniert dies nicht mehr. Seit Ende 2008 liegt der Leitzins bei knapp über 0,0%, so tief wie nie zuvor. Und weil die Fed nun mit der Lockerung der Geldpolitik sozusagen ihren letzten Trumpf ausspielt, warnen Experten bereits davor, dass die Notenbank ihre Rolle als Retter wohl bald nicht mehr spielen kann, sondern plötzlich selbst zum Risiko wird. Kritiker sagen, die Fed sei gerade dabei, das größte geldpolitische Experiment aller Zeiten auszuprobieren. Bernd Weidensteiner von der Commerzbank:
Man kann sich das etwas so vorstellen wie ein neues Medikament, das aber noch nicht größer getestet wurde, aber trotzdem in den Einsatz kommt in einer kritischen Situation. Und da man natürlich das nicht getestet hat, hat man auch relativ wenige Erfahrung mit solchen Instrumenten. Man kann die also auch relativ schlecht genau dosieren, damit das genau rauskommt, was man will.
Doch die Fed bekommt auch Unterstützung für die Lockerung ihrer Geldpolitik, zum Beispiel von US-Nobelpreisträger Paul Krugman. Allerdings würde diese noch viel weiter gehen als die Fed. Gegenüber dem Börsensender CNBC sagte Krugman vor kurzem, auch wenn sich niemand getraue, es auszusprechen, es bräuchte wohl 8 bis 10 Billionen Dollar frisches Geld.
It's on a scale that no one is willing to talk about. So would be on the order of 8 trillion, 10 trillion dollars.
Also sehr viel mehr Geld als geplant, sagt Krugman. Denn mache die Fed zu wenig, dann erreiche man zwar eine leichte Verbesserung, aber keine echte Erholung der Wirtschaft.
Which is enough to ameliorate the worst, but not enough to really produce a full recovery.
Doch mit dieser Meinung steht Krugman fast alleine da. Nach Meinung von Helmut Siegmann von der Universität Frankfurt besteht das Hauptproblem darin, dass die enormen Geldmengen, die von der Fed in den Markt gepumpt werden, irgendwo angelegt werden müssen. Und dieses billige Geld berge die Gefahr einer neuen, gefährlichen Blasenbildung. Siegmann verweist dabei auf das Beispiel Japan. Dort wurde die lockere Geldpolitik quasi erfunden und seit den 70er Jahren bis heute immer wieder praktiziert. Nicht besonders erfolgreich, meint Ökonom Siegmann.
Gerade in Japan sieht man, wie gefährlich diese Preisblasen sind. Dort war es eine Immobilienpreisblase Anfang der 90er Jahre und daran leidet das Land immer noch. Man darf also die Gefahr einer solchen Politik des lockeren Geldes, die zu solchen Blasenbildungen führt, die darf man nicht unterschätzen.
Bei der Europäischen Zentralbank EZB sieht man die Fed-Politik mit großer Sorge. Die EZB sucht derzeit eine Ausstiegsmöglichkeit aus den Rettungspaketen der Finanzkrise. Das wird erschwert, wenn die größte Notenbank der Welt, die Fed, einen solchen risikoreichen Kurs verfolgt. Denn als Folge davon könnte der Euro deutlich teurer werden. Den Europäern bleibt somit nur eines: hoffen, dass die Fed-Politik Erfolg hat und die US-Wirtschaft als Konjunkturmotor wieder in Gang kommt.
Freitag, Sonntag, Dienstag. In Irak ist der Terror dieser Tage mit größter Brutalität zurück. Zuerst in einem Café nördlich von Bagdad. Dort riss ein Selbstmordattentäter 22 Menschen in den Tod. Dann die Geiselnahme und das Blutbad in einer katholischen Kirche in der Hauptstadt. Und gestern eine ganze Anschlagsserie quer durch die Stadt. Die Bilder der Toten und Verletzten erinnern an die schlimmsten Zeiten in Irak. Und auch die Antwort und Erklärung kennt man aus jener Zeit. Es war Al-Qaida. Doch was soll das noch heißen, Irene Meyer?
So viele offene Fragen und immer nur die eine Erklärung. Al-Qaida. Es war Al-Qaida. Der irakische Politologe Abdulmanem al-Mulla repräsentiert wohl viele Iraker, wenn er auf Al-Jazeera fordert, definiert, sagt uns, wer diese Al-Qaida ist oder sein soll, die in den letzten 6 Tagen diese blutige Spur durch Bagdad zog und in welchem Auftrag und Interesse sie handelt.
We need her. To set a definition for Al-Qaida. Who is Al-Qaida? The US Army and the Iraqi government.
Sind das Leute, die nach wie vor über die Grenzen in den Irak kommen? Sind das Täter aus unserem eigenen Land? Fragt Al-Mulla.
so many times that the Iraqi government and the American forces has announced of ending up the story of Al-Qaida and their leaders, starting from Al-Zarqawi.
So oft schon hätten die irakischen Behörden und die USA das Ende, das Aus der Al-Qaida im Irak verkündet. Vor 4 Jahren schon mit der Todesmeldung des berüchtigten Terroristenchefs Al-Zarqawi. Später hätten sie Al-Masri oder wie auch immer geheißen, sagt Abdulmalim Al-Mulla. Wie lange noch müsse die irakische Bevölkerung sich allein mit dieser Erklärung zufrieden geben, fragt er. Die Mehrheit der irakischen Bevölkerung will nur eines, dass es endlich aufhört, das Töten und getötet werden. Anders als die Experten im Ausland sagen einem viele Einwohner in Bagdad, sie seien nicht in der Lage zu erkennen, wer die Anschläge verübt. Zu verworren und undurchsichtig sei das Netz all jener, die auf Gewalt und Destabilisierung setzten. Ausländische Terroristen, inländische Aufständische, Milizen, gesteuert von hohen Politikern, Geheimdiensten und so weiter. Die zentrale Frage der Bürger Bagdads ist nicht, ob die Täter zum Terrornetzwerk namens Al-Qaida gehören, sondern warum die Täter überhaupt noch in so verheerendem Ausmaß aktiv sein können in Bagdad. Wo sind die angeblich so gut ausgebildeten irakischen Sicherheitskräfte, fragen die Bürger. Und wo ist Maliki, der Premier, der für die Sicherheit der Bürger verantwortlich ist, der aber vollends damit beschäftigt ist, seine Position zu halten, einen Machtkampf zu gewinnen, obwohl er die Wahlen im März vor 8 Monaten knapp verloren hat. Völlig ausgeliefert fühlen sich heute vor allem die Christen im Irak, die ein Horrorwochenende erlebt haben mit der Geiselnahme in der Bagdader Kathedrale und dem blutigen Befreiungsversuch der Sicherheitskräfte, der viele Tote und Verletzte forderte. Aziz Emanuel Sedari, ein hoher Vertreter der chaldäisch-katholischen Kirche in Erbil im Nordirak, sagt es in einem Satz.
If it goes on like that, in the foreseeable future, we will find no Christians in Iraq.
Wenn es so weitergehe, würden im Irak in absehbarer Zukunft gar keine Christen mehr leben. Der Anschlag in der Bagdader Kirche sei der letzte einer ganzen Reihe von Angriffen auf die irakischen Christen, sagt Sedari, der von einer systematischen Vertreibung der irakischen Christen aus ihrem Heimatland spricht. Die Zahlen der UNO stützen seine Aussage. Praktisch die Hälfte der Christen im Irak ist geflohen oder vertrieben worden in den letzten Jahren. Heute sind es noch schätzungsweise 600.000. Im Schatten des sunnitisch-schiitischen Bruderkampfes hat diese Vertreibung und Verfolgung wenig Aufsehen erregt. Aziz Emanuel Sedari von der chaldäisch-katholischen Kirche sagt, die Angst werde nun weitere Christen aus dem Irak treiben. Es könne ja nicht vor jedem Wohnhaus oder vor jeder Kirche Polizei stationiert werden. Die Christen, so Sedari, könnten im Irak nur überleben, wenn ihnen in der Verfassung ein eigenes autonomes Gebiet zugesprochen würde, in dem sie geschützt würden. So lange, bis das Land zu einem wirklich demokratischen und föderalistischen Staat geworden sei, sagt Sedari. Ein Lösungsvorschlag, geboren aus reiner Verzweiflung und Angst.
Susanna Gamusso, so heißt die neue oberste Gewerkschafterin Italiens. Mit der 55-Jährigen übernimmt erstmals in der langjährigen Geschichte eine Frau die Leitung der mächtigen Gewerkschaft CGIL. Und das ist durchaus bemerkenswert im Lande des berlusconischen Machismo, wo ganz andere Frauen über den Bildschirm hüpfen. Kommt hinzu, auch die italienischen Arbeitgeber leitet eine Frau. Massimo Agostini ist in Rom über die neue oberste Gewerkschafterin und die Geschlechterrollen in der italienischen Arbeitswelt.
Italien gilt zwar als Hort des europäischen Feminismus, doch heute ist davon nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, das dominierende Frauenbild ist jenes, das die TV-Stationen tagtäglich vorführen, jung, hübsch und vor allem sexy. So wie jenes minderjährige Partygirl, mit dem sich Berlusconi unlängst vergnügt hat und das für den jüngsten Skandal sorgt. Susanna Gamusso hat von all dem nichts. Sie ist 55, nicht knochendünn und sie spricht über echte Probleme Italiens.
Mai come in questa stagione c'è una totale assenza di attenzione ai grandi problemi del paese.
Ich bin in großer Sorge. Noch nie hat sich eine Regierung so wenig um die wirtschaftlichen Probleme des Landes gekümmert. Susanna Gamusso ist keine Verlegenheitswahl. Sie kennt den Gewerkschaftsapparat von der Pike auf. Seit Mitte der 70er Jahre arbeitet sie für die CGIL und hat sich langsam hochgearbeitet. Sie kennt auch die Ränkespiele der Männer. In den 90er Jahren unterlag sie in einem internen Machtkampf gegen den radikalgewerkschaftlichen Flügel und zog sich nach Mailand zurück. Von dort holte sie vor 2 Jahren der heute abgetretene CGIL-Boss Guglielmo Epifani zurück, der versucht hat, die CGIL aus ihrer radikalen Ecke zu befreien. Er übergab Gamusso gleich das wichtigste Dossier, die Auto- und Metallarbeitersparte. Hier hat sich Gamusso bewährt und sich einen Namen gemacht, bei den Arbeitgebern und bei ihren internen Gegnern. Jetzt beerbt sie Epifani und soll sein Werk fortsetzen, die CGIL zu einer modernen Gewerkschaft umbauen. Susanna Camusso ist mit ihrem Job als Generalsekretärin eines mächtigen Apparates mit fast 6 Millionen Mitgliedern eine Ausnahmeerscheinung in Italien. Denn Frauen spielen im politischen Leben kaum eine Rolle. Nur knapp 20% der fast 1000 Abgeordneten und Senatoren sind Frauen, weit weniger als in fast allen anderen westeuropäischen Staaten. 5 Frauen bekleiden einen der 22 Ministerposten, so viele wie noch nie. Doch nur 2 von ihnen haben ein echtes Ministerium, die anderen 3 sind ohne Portfolio und stehen teilweise im Ruch, das Amt bekommen zu haben, weil sie mit Berlusconi ein Techtelmechtel hatten. Selbst bei den Linksdemokraten hat noch nie eine Frau ein wichtiges Amt inne gehabt. Zwar wird das Präsidium von einer Frau wahrgenommen, doch ist dieses Amt mehr repräsentativ. Interessanterweise scheint die Arbeitswelt den Frauen gegenüber aufgeschlossener zu sein. Italien ist das Land mit den meisten Kleinstunternehmerinnen in ganz Europa. Ein Grund dafür, so eine neueste Studie, als Kleinunternehmerinnen können die Frauen besser Job und Familie unter einen Hut bringen. Zudem wollen Italienerinnen mehr das Erlernte im Job einsetzen als Männer und gründen, wenn sie bei Firmen nicht fündig werden, ein eigenes Kleinunternehmen. Auch der mächtige Gegenspieler der Gewerkschaft, der Industriellenverband Confindustria, wird seit ein paar Jahren von einer Frau geleitet, der Unternehmerin Emma Marcegaglia. Auch sie gilt nicht als Verlegenheitslösung. Den streitenden Politikern liest sie ungewöhnlich scharf die Leviten. Aber sie wurde auch gewählt, weil von den gestandenen Unternehmern keiner den schwierigen Job als Verbandspräsident wollte. Emma Marcegaglia und Susanna Camusso heißen sie nun, die beiden starken Frauen in der italienischen Arbeitswelt. Ihnen obliegt es, den verkrusteten Arbeitsmarkt und die dümpelnde Wirtschaft wieder flott zu machen, während die Männer seit Monaten streiten.
Das war ein Beitrag aus Rom von Massimo Agostinis. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Accola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.